Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und wir werden gleich, danke Chris, und wir werden gleich noch mit zu uns nehmen Olaf Buchheim vom Buchheim Verlag, weil wir heute auch ein bisschen zu Ihnen sprechen wollen zu dem Thema Abenteuer Verlagsgründung. Es ist das erste Buch im frisch gegründeten Buchheim Verlag, aber vorher so in dem ersten Teil wollen wir uns konzentrieren auf The Ferryman, auf den Fährmann. Ein kleines Wort zu Christopher Golden. Er hat mehr als 20 eigene Horror-, Fantasy-, Spannungsromane vorgelegt bisher. Er ist Autor von Comics, von Videospielen und er macht was, das heißt Media Tie-Ins. Er schreibt Romane auf Basis von bereits veröffentlichten Filmen, Serien oder auch Computerspielen oder auch Comics. Ein paar Stichworte nur aus dem Media Tie-In schaffen von Christopher Golden. Da geht's dann um Sons of Anarchy, um Buffy, King Kong, Hellboy, Aliens, Star Wars, X-Men, Daredevil. Also wenn Sie in der Buchhandlung einen Daredevil-Roman finden, der daneben den Daredevil-Comics liegt, dann ist der von Christopher Golden. Ein kleines Wort zu Bernhard Kleinschmidt. Er ist der Übersetzer der deutschen Ausgabe des Ferryman, die wir Ihnen hier vorstellen. Bernhard Kleinschmidt übersetzt neben Christopher Golden auch Stephen King. Er hat die letzten 6, 7 Kings übersetzt. Das war dann Mr. Mercedes, Finderlohn, Bazar der bösen Träume oder Mind Control im vergangenen Jahr. Bernhard Kleinschmidt übersetzt außerdem Dean Koontz. Dem kann man auch kennen, so wie Peter Straub. Alles Horror, das ist das Genre. Olaf Buchheim vom Buchheim Verlag. Auf den freuen wir uns auch. Ein kleines Wort zu der Illustration von der deutschen Ausgabe des Ferryman. Die hat des Ferryman, ich misch das, hat übernommen John Howe. John Howe ist einer der wichtigsten Illustratoren des Werks von John Ronald R. Tolkien. Er hat auch als einer von zwei künstlerischen Leitern gearbeitet an der Filmtrilogie vom Hobbit und vom Herr der Ringe von Peter Jackson. Zu John Howe möchte ich dann gleich den Olaf Buchheim noch ein bisschen befragen. Er kann leider nicht hier sein. Er ist schon wieder weitergereist nach China, hat dort schon wieder ein Filmprojekt. Chris, that was my introduction for the people here. In Leipzig, I have one question for you, to you, und ich bitte jetzt den Bernhard, was ich auf Deutsch sage, zu übersetzen für den Chris. Bernhard, wenn du Chris Topher Golden fragen könntest, das ist jetzt ein Text von 2002, The Ferryman, hat er noch eine Beziehung zu diesem Stoff, bei diesem enormen Schaffenswerk, das er da vorlegt, oder vergisst man das, dann ist das dann aus dem Sinn irgendwann?
Chris, things keep repeating. Okay, so this is a book from you that appeared back in 2002. Do you still have a relationship? Do you still remember this book, or when someone writes so much like you do, does it kind of slip out of memory?
I remember the book very well. I still have a very strong connection to it because of the time that I wrote it. It was, first of all, I wrote it to be the most frightening thing that I had ever written.
Go ahead. Also ich habe noch eine sehr intensive Beziehung zu dem Buch, auch aus der Phase, aus meiner...
Wow. The Ferryman's coming.
Also, weil ich es in einer sehr wichtigen Lebensphase für mich geschrieben habe. Und ich denke immer, es ist das erschreckendste Buch, das gruseligste Buch, was ich geschrieben habe.
Thank you, Chris. Kleine Frage. Ja? Yeah? Oh, sorry.
I also wrote it to sort of deal with some adult ideas. I think it was the book where I grew up. and started writing about the heavier concerns that we have as we get older, and the people start having secrets in their lives and regrets in their lives. And in this case, I was thinking a lot about, you know, about death, and this book helped me come to terms with all of those things.
Ja, also es ist ein Buch, in dem ich mich, in dem ich schon etwas älter wurde und in dem ich mich mit erwachsenen Vorstellungen auseinandergesetzt habe, besonders mit der Vorstellung von Tod und Sterben, eine Aufgabe, die uns alle betrifft, uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist ein Buch, in dem ich das erkundet habe.
Tod und Sterben ist das Leitmotiv in dem Fährmann. Bernhard, an dich eine kleine Frage. Du übersetzt den Golden King, Straub. Hast du sowas wie eine Philosophie beim Übersetzen? Oder ist jedes Buch irgendwie anders? Oder gibt es so eine Standardhaltung, in der du rangehst?
Also die Philosophie ist eigentlich, dass man sich in den Stil des Autors hineinspüren muss. Weniger in das, was das Buch, also weniger in die Geschichte oder weniger in das, was das Buch aussagt. Es gibt Autoren, wo mich die aus... Also ich, obwohl ich viel Horror übersetze, nicht nur übrigens, obwohl ich viel Horror übersetze, gibt es Autoren im Horror und im anderen, die eine positive Lebenseinstellung haben. Das ist bei Christopher Golden eindeutig der Fall, bei Stephen King übrigens auch, bei Dean Koontz, von dem ich bestimmt so 13 Bücher übersetzt habe, nicht. Also manche Bücher sind mir sympathischer, manche weniger, manche passen mehr zu mir, aber in den Stil muss ich mich in jedem Fall einfühlen. Das ist eigentlich die Philosophie, aber das ist auch keine Philosophie, sondern es geht irgendwie, automatisch geht es nicht, aber es ist eine osmotische Sache mehr, was man nicht bewusst machen kann.
Ging dir der Ferryman jetzt leicht von der Hand?
Das nicht leicht von der Hand, weil es ist ein wie Christopher Golden ja schon angedeutet hat, ist ein Buch, was sich auch mit Ideen auseinandersetzt. Es ist ein spannendes Buch, das ist schon richtig. Es ist aber auch ein philosophisches Buch. Es ist ein Buch, das sehr, sehr detailliert, das ist wohl sein Stil, sehr detailliert die Szenen beschreibt. Und das ist, ja, leicht zu übersetzen sind Bücher, in denen viel, viel simpler Dialog vorkommt, ne? Logischerweise. Aber wenn es so um detaillierte, präzise Beschreibungen geht, wie in diesem Buch, das ist immer aufwendig. Es ist schön zu übersetzen, aber auch aufwendig, ja.
Wie lange hast du gebraucht oder wie lange brauchst du?
Oh, das vergesse ich immer. Ich brauche meistens immer viel länger, als ich denke.
Okay.
Und ich sage immer, als Übersetzer wird man im Akkord bezahlt. Also ich werde für die Seite bezahlt. Ja, ja. Und je langsamer ich übersetze, desto weniger verdiene ich.
Wie lange brauchst du für eine Seite?
Das ist total unterschiedlich. Also ich kann manchmal kann ich acht Seiten am Tag übersetzen.
So wenig.
Ja, mehr. Ich muss ja alles nochmal durchlesen. Uh-huh. Also allerhöchstens 9 vielleicht, aber manchmal auch nur 4 oder 5. Und dann eben, ja.
Danke. I was asking Bernhard a little bit about his work when he's translating books. Chris, I would like to get into your story now and tell our audience a little bit about the Ferryman. Wir wollen ein bisschen in die Geschichte einsteigen, Ihnen den Ferryman ein bisschen näher bringen. Es gibt 2 Hauptfiguren. Das ist einmal die Janine und einmal den David. Bernhard, wenn du so lieb wärst, frag den Chris doch mal, was hat es mit Janine auf sich?
Chris, in the book there are two main figures, Janine and David. Could you tell us a little bit about Janine?
Yeah, Janine is, as we open the story, Janine has been in a terrible relationship in which she ended up pregnant by a guy she doesn't want to have anything to do with anymore. And at 8.5 months pregnant, she goes into early labor, and unfortunately she loses her baby, and for a little while she herself is also dead, very briefly.
Wir begegnen Janine in einem schrecklichen Moment ihres Lebens. Sie hatte eine Beziehung mit einem Mann, mit dem sie jetzt nichts mehr zu tun haben möchte, Spencer. Und Sie ist aber schwanger von ihm geworden. Und in dem Moment, in dem wir sie kennenlernen, ist sie in der Intensivstation und sie verliert gerade das Baby, das im neunten Monat ist. Und während sie das Baby verliert, stirbt sie auch und ist für einen kleinen Moment ist sie wirklich tot, bevor sie wieder ins Leben zurückkehrt.
Chris?
Sorry?
Apparently he wants to know more.
I want to know more.
Well, while she is in that moment of death, Janine encounters the ferryman, the actual Charon of the River Styx from Greek mythology. And she is intended to, she finds in her pockets that she has these coins. And she's intended to give them to him, but instead she throws them into the water and refuses. And so she lives. She survives that moment. And that is the spark that sets off the story.
In dem Moment, in dem Janine tot ist, begegnet sie dem Fährmann. Fährmann ist Charon, der Fährmann aus der griechischen Mythologie, der die Seelen der Toten aus dieser Welt in die andere bringt über den Fluss Styx. Und der Fährmann fordert von ihr, dass sie ihm seinen Lohn gibt. Das sind 3 Silbermünzen, die sie in ihrem Rock findet. Sie weigert sich aber. Sie weigert sich, ihm seinen Lohn zu geben. Sie weigert sich, mitzufahren. Sie entscheidet sich für das Leben statt für den Tod. Und diese Entscheidung ist das, was die Geschichte, das ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte.
Dann kannst du noch ein Wort dazu sagen, Chris, wie denn der Fährmann auf diesen Widerstand, auf diese Revolution am Ufer des Styx reagiert?
Could you tell a little more how the ferryman reacts to this, to that, what Janine does at the?
Yes. the ferryman is intrigued by this. He's fascinated by this for a number of reasons. And he becomes intrigued by Janine because no one is supposed to be able to do this. And on the one hand, to him, it represents a weakening of his own powers. But on the other hand, it represents the power of this woman. And so he becomes so fascinated that he actually follows her back to our world in order to pursue her.
Also durch diese unglaubliche Handlung, die er noch nie erfahren hat, dass jemand sich weigert, ihn zu bezahlen und mit ihm mitzukommen, stehen diese beiden Gestalten gegeneinander. Der Fährmann mit seiner Macht, die er als schwindend begreift, weil sie sich ja weigert, und sie mit ihrer weiblichen Macht, die sich ihm entgegenstellt.
Ich möchte mal mich näher nach dem Fährmann erkundigen. Charon, Mythologie der Antike, der Fährmann auf dem Styx, der die Toten ins Totenreich bringt. Welche Bedeutung haben denn so historische Vorlagen, hat Mythologie für dein Schreiben, Chris?
Starting from Charon, so how what kind of meaning do mythological figures have for your literature, for your writing?
In general, throughout my my career, I've focused a lot on folklore and mythology, and on the idea that partly because just I'm always fascinated by it, but also partly because these are things that people once believed with their whole hearts. And I'm intrigued by the idea that that fades. Someone the other day had said, mythology is just religion no one believes in anymore. And so many times I'm trying to focus on these characters needing to still be believed in order to survive.
Also mich faszinieren die Gestalten aus der Mythologie, weil es Gestalten sind, deren Existenz dadurch bedingt ist, dass wir Menschen an sie glauben. Und dass Und wenn der Glauben an die eine bestimmte Gestalt verschwindet, also zurückgeht, dann verschwinden auch diese Gestalten. Und deswegen in meinem Schreiben erkunde ich, wie diese Gestalten, also ich erwecke diese Gestalten sozusagen, die im Schwinden begriffen sind, durch mein Schreiben zum Leben.
Janins Widerstand bringt den Fährmann dazu, in unsere Welt anzukommen, in ein ganz normales Hier und Jetzt. Die Geschichte spielt in Vororten von Boston, und zwar in einer normalen amerikanischen Alltagswelt mit Produktbezeichnungen, wo dann die Automarke dazu gesagt. Man kennt das von Stephen King so. Das ist auch so in der ganz realen Welt, in die dann der Horror einbricht. Bernhard, könntest du den Christopher Golden bitte fragen, welche Funktion, wie wichtig ihm diese normale amerikanische Alltagswelt ist?
Chris, this the story plays in a very normal everyday world that apparently, if I may add, you know well because you live in the vicinity of Boston. What kind of role does this everyday world play for your story?
I think it's really important when writing anything supernatural that you do everything you can to make it possible for the reader to connect to it and feel like it's real, so that they can feel uneasy. And so setting it in the real world and surrounding the reader with characters who feel like they could be people they know, and that the places feel like they're places they could visit, it is a huge part of trying to make the reader comfortable enough to be scared.
Für mich ist die Alltagswelt sehr wichtig, weil wenn man über was Übernatürliches schreibt, so ist es wichtig, dass der Leser sich in einer Welt erstmal findet, mit der er vertraut ist, dass er Gestalten begegnet, denen er auch im Alltag begegnen könnte. Und wenn sozusagen, was er zuletzt gesagt hat, ich möchte den Leser, wenn der Leser sich in dieser Welt des Buches vertraut fühlt, vertraut genug fühlt, dann kann man ihn richtig erschrecken.
Mhm. Bevor ich Bernhard bitte ein klein bisschen zu lesen aus dem Buch, noch eine Frage an Chris. Es gibt den wichtigsten Verbündeten von Janine, die den Fährmann gebracht hat in diese Welt, David Barstow. Wer ist das? Who is David, Chris?
So David is not the boyfriend who got Janine pregnant. He's the boyfriend before that. And Janine had a really good relationship with him, but maybe thought it was too good, too comfortable, and they broke it off with him. But he still cares for her very much. And so when this horrible thing happens to her, it's David who comes and takes care of her, and David who wants to make sure that she's okay. And so he gets drawn into the story of the ferryman along with her.
David ist Lehrer an der High School, und er ist der frühere Freund von Janine. Er ist nicht der Mann, von dem sie schwanger geworden ist und mit dem sie jetzt nichts mehr zu tun haben will. Sie hatte mit David eine sehr gute Beziehung, eine Beziehung, wo sie dachte, die ist fast zu gut, um wahr zu sein, und hat sich dann wieder diesem anderen Mann zugewendet, der aber sehr schädlich für sie ist. David liebt sie aber noch immer, sie liebt ihn eigentlich auch, und er hilft ihr jetzt, gegen den Fährmann anzukommen.
Ja, wichtigster Verbündeter. Das ist ein Lehrer an der katholischen Schule. David is a teacher in a Catholic church. Ist das ein Zufall? School. Ja, an der katholischen Schule. Ich weiß nicht, was Zufall auf Englisch heißt. Ist das ein Zufall?
Is it just a coincidence that David is a teacher at a Catholic school?
Danke.
No, it is not. I went to Catholic school for 12 years, and I no longer consider myself a Catholic, but I do think that when you're telling supernatural stories, it is helpful to have a point of view. And the chaplain at my high school was a wonderful, open, thoughtful priest. So I modeled Father Charles after him. And I wanted a perspective.
Also ein weiterer Verbündeter von Janine ist ein Kollege von David an seiner High School, der Kaplan der High School, Father Charles. Ich, also Christopher Golden, bin selbst 12 Jahre auf eine katholische Schule gegangen. Ich betrachte mich zwar nicht mehr als Katholik, aber wenn man über etwas Übernatürliches schreibt, so finde ich es wichtig, eine bestimmte Perspektive zu haben. Und deswegen meine Perspektive auf das Thema des Übernatürlichen in diesem Buch ist die Perspektive von Father Charles, diesem Kaplan und Lehrer an der High School. Father Charles ist modelliert nach dem Kaplan an meiner eigenen High School, der ein sehr offener und nachdenklicher Mensch war und der mich sehr beeindruckt hat.
In der katholischen Kirche gibt es ja auch viele Spezialisten fürs Übernatürliche. Ist denn Hugh Charles die stärkste Waffe von Janine gegen den Fährmann?
Could we say that that Father Charles is Janine's strongest weapon against the ferryman?
I think Janine is Janine's strongest weapon against the ferryman. But Father Charles as a person who is both knowledgeable and open makes a great weapon as well.
Also die stärkste Waffe Janines ist sie selbst. Aber Father Charles, der gleichzeitig sein Wissen hat und andererseits auch offen ist, die Dinge zu hinterfragen, ist sehr hilfreich dabei.
Jetzt ist die Leipziger Buchmesse ja nicht nur eine Bücherschau, sondern auch ein großes Lesefest. Ich möchte Bernhard bitten, mal uns eine kleine Passage vorzulesen aus dem Ferryman von Christopher Golden. Wir begegnen weder Janine noch David, das haben wir dramaturgisch ganz geschickt ausgesucht, sondern wir steigen ein in eine Situation in einem Krankenhaus. Und dass es sich um einen Horrorroman handelt, das wollen wir Ihnen hier mit diesen Worten belegen. Bernhard Kleinschmidt liest Christopher Golden, The Ferryman.
Also im Krankenhaus, genauer gesagt, auf einer Intensivstation. Und eine Schwester namens Stephanie sitzt neben einem Patienten, der gerade gestorben ist, Mr. Haupt. Die Pulsanzeige auf dem Monitor zeigte nun eine gerade Linie. Stephanie brauchte das eigentlich gar nicht zu sehen, um zu wissen, dass der Patient tot war. Seine kalte Hand hatte einmal gezuckt und ihre Finger gedrückt, als hätte er versucht, ihr ein Zeichen zu geben. Dann war sie erschlafft. Beinahe augenblicklich, zumindest kam es Stephanie so vor, nahm die Haut einen wächsernen Schimmer an. Neben ihr lag kein menschliches Wesen mehr, sondern eine ausgetrocknete Hülse, eine hohle Schale. Behutsam streckte Stephanie die Finger aus, um die Wange des Toten zu berühren. Als sie das tat, sog sie scharf die Luft ein und zog die Hand gleich wieder weg. Die Haut war nicht einfach nur kalt, sie fühlte sich eisig, ja gefroren an. »Karen«, sagte sie, leise zuerst, dann lauter, »Karen, kannst du mal herkommen?« Ihre Kollegin näherte sich. Noch während das geschah, sah Stephanie voll Entsetzen, wie die Haut des Toten sich veränderte. Vor seinem Tod war er natürlich abgezehrt und bleich gewesen, doch nun sah sein Fleisch irgendwie gefleckt aus. »Was ist das?«, fragte sie. »Keine Ahnung«, erwiderte Karen in alarmiertem Tonfall. »Vielleicht irgendein Virus oder so.« Inzwischen waren die Flecken verschwunden, doch die Haut des Toten war noch bleicher geworden. Unter der Oberfläche war deutlich das Geflecht aus bläulichen Venen sichtbar. »Wie Marmor«, dachte Stephanie. Die rechte Hand von Mr. Haupt zuckte hoch und umklammerte Stephanies Handgelenk wie ein Schraubstock. Seine Augen öffneten sich weit und starrten zu ihr empor. Die Iris waren riesig, beinahe vollständig schwarz und von lodernden Ringen umgeben. Es war, als wären die Augen des Toten ein Fenster, durch das jemand von der anderen Seite in die Intensivstation spähte. Stephanie stieß einen Schrei aus. Mr. Haupt setzte sich auf und riss sich mit einem würgenden Geräusch den Tubus aus der Kehle. Es zischte, als sich das Pflaster von seinem Gesicht löste. »Janine«, krächzte der Tote mit einer fremdartigen Stimme. Sie klang wie bei einer schlechten Telefonverbindung, blechern und weit entfernt. »Wo ist Janine?« Reflexartig streckte Stephanie die Hand aus, um ihn daran zu hindern, aufzustehen, doch die Augen, schwarz wie sterbende Planeten, kamen immer näher. Sie taumelte rückwärts und plumpste auf den Boden. Ein Frösteln, das ebenso von innen wie von außen zu kommen schien, durchfuhr sie. Ihr Atem bildete eine Wolke auf dem Gesicht, vor ihrem Gesicht. Aus dem Augenwinkel sah sie den Herzmonitor. Er zeigte noch immer eine Nulllinie. Mit einer einzigen Bewegung seiner ausgestreckten Hand stieß der Tote ihr Gesicht in den Monitor. Glas und Knochen barsten.
Bernhard Kleinspiel, meine Damen und Herren. Chris, hast du gemerkt, rausgefunden, was das für eine Stelle war, die wir gelesen haben?
Chris, did you get what which passage I just read?
No, I had no idea.
Wir waren im Krankenhaus und Geoffrey Haupt hat gedacht, er stirbt jetzt doch nicht.
So we were in the hospital where Mr. Haupt decides not to die after all.
Ah, good.
Wir würden eine zweite Stelle jetzt gerne noch lesen, und zwar sollen jetzt wirklich die beiden Hauptfiguren Janine und David Ihnen vorgestellt werden. Bernhard, du musst noch mal ran. Noch eine Stelle, bitte. Der Fährmann.
Also ich habe die Stelle ausgesucht, weil da alle drei Figuren vorkommen. Janine, der Fährmann und nachher auch David. Charon beugte sich, also sie ist dann Janine natürlich. Charon beugte sich tiefer über sie und sie spürte, wie seine Haare über ihr Gesicht strichen, wie seine kalten Lippen ihre Stirn berührten. Er küsste sie über beiden Augen. Seine Krallen glitten an ihrem Gesicht herab, an ihrem Hals und ihrem Nachthemd. Dann fuhren die spindeldürren Finger an den Rundungen ihrer Brüste entlang. Es war wie jener Traum. Aber es war kein Traum. Sie empfand kein Verlangen nach Charon. Der Krampf in ihrem Bauch drückte Furcht aus, keine Begierde. Über ihr, ganz nah, bohrte der Blick jener schwarzen, lodernden Augen sich in sie hinein. Aus ihrem rechten Auge quoll eine Träne und rann warm an ihrem Gesicht herab. »Nein«, flüsterte sie leise. Sie konnte sprechen, sie konnte weinen, sie konnte sich bewegen. Mit einem Schrei streckte sie die Hände aus, um Charon wegzustoßen. Unter ihrer Berührung fühlte sein Gewand sich wie feuchtes, glattes Moos an. Sie schauderte vor Ekel, als sie vom Bett fiel, aufstand und rückwärts taumelte, um Abstand von ihm zu gewinnen. »Mein Gott, was bist du nur?« stieß sie mit rauer Stimme hervor. Ihre Brust hob und senkte sich vor Panik. Doch sie wusste, was er war. So unmöglich es auch war, sie wusste es. Charon richtete sich zu seiner ganzen Größe auf. Zum ersten Mal wurden seine riesigen schwarzen Pupillen kleiner, während die feurigen Iriden sich ausdehnte. Sein Körper leuchtete noch immer vom infernalischen Licht seiner Laterne, während er seine langen Zeigefinger ausstreckte, um anklagend auf sie zu deuten. »Du gehörst mehr zu mir als an diesen Ort, und bald wirst du bei mir sein. Deine wenigen Getreuen werden nur leiden, wenn sie sich zwischen uns stellen sollten.« Die Stimme klang wie der Schrei eines Ertrinkenden. Janine presste den Rücken an die Wand ihres Schlafzimmers. Sie saß in der Falle. Ein Summen durchbrach das Knistern der übernatürlichen Energie im Raum und damit die surreale Spannung zwischen ihnen beiden herrschte. Janine musste mehrfach blinzeln, bevor es ihr gelang, den Blick von Charon abzuwenden. Sie konzentrierte sich auf das Geräusch und versuchte, es einzuordnen. Die Türglocke. Es war bald 1 Uhr morgens, doch unten stand jemand vor der Tür und läutete, damit sie ihn heraufließ. Erneut ertönte das Summen. Charon knurrte leise und griff in sein Gewand, um die Laterne hervorzuholen. Der Käfig aus Eisen und Glas konnte kaum die grüne Flamme im Innern bezähmen, die aufloderte, als hätte sie darauf gewartet, wieder frei zu sein. Das Licht blitzte so grell auf, dass Janine die Lider zusammenkneifen musste. Als es dunkler wurde und sie sich umblickte, war der Fährmann fort. Mühsam holte sie Luft, fest damit rechnend, dass er jeden Moment wieder auftauchen konnte. Sein Blick war noch in ihre Augen eingebrannt. Die Glocke summte zum 3. Mal. Während Janine zur Tür lief, versuchte sie, die Furcht abzuschütteln, die auf ihr lag wie morgendlicher Frost. Hauptsache, sie floh jetzt aus diesem Zimmer, in dem der feuchte Nachhall des Fährmanns in der Luft zu hängen schien. Ihr Blick zuckte nach links und rechts, auf der Suche nach irgendwelchen Anzeichen dafür, dass Charon sich noch in der Wohnung befand. Nervös fuhr sie sich mit der Hand durch die Haare und stellte fest, dass diese tatsächlich feucht waren. Dort hatte Charon sie berührt und nun waren ihre Haare so feucht, als hätte sie gerade unter der Dusche gestanden. Angewidert von der Erinnerung an seine Anwesenheit, blickte sie im trüben Licht des Flurs an sich herab und sah, dass auch die Vorderseite ihres Nachthemds feucht war, da, wo er sie betastet hatte. »Meine Güte«, flüsterte sie. An der Tür angelangt, drückte sie die Sprechtaste. »Wer ist da?«, fragte sie mit brüchiger Stimme. »Hallo, Entschuldigung, dass ich dich geweckt habe. Darf ich hochkommen?« »David«, sie schlug die Hände vor den Mund und spürte, wie etwas in ihr zusammenbrach. »Oh Gott sei Dank«, flüsterte sie und zuckte zusammen, weil der Klang ihrer eigenen Worte in der dunklen Wohnung sie erschreckte. Noch nie war Janine so froh gewesen, die Stimme eines Menschen zu hören, der ihr nahe stand. Die unbestimmten Drohungen des Fährmanns hallten in ihr nach und sie brauchte in diesem Moment nichts so sehr, wie von den Armen ihres Liebsten gehalten zu werden, von denen ihres wahren Liebsten statt denen eines Verehrers, der aus einem Albtraum stammte. Sie kümmerte sich nicht um die Sprechanlage, sondern drückte gleich auf die Taste für den Hauseingang, um dann hektisch die beiden Schlösser ihrer Wohnungstür zu öffnen. Ohne daran zu denken, dass sie kaum etwas am Leib hatte, riss sie die Tür auf und rannte die Stufen hinunter. David blieb mitten auf der Treppe stehen und starrte sie an. Seine Haare und seine Kleider waren in Unordnung, seine Augen blutunterlaufen. Der angstvolle, verlorene Ausdruck auf seinem Gesicht war ein Spiegel dessen, was sie selbst empfand. »David«, sagte sie mit kaum hörbarer Stimme. »Janine, ich...« »Was ist denn passiert?«, fragte er. Ohne zu zögern, warf sie sich ihm so heftig in die Arme, dass er fast rückwärts die Treppe hinuntergefallen wäre. Er griff zum Geländer, um das Gleichgewicht wieder zu gewinnen, dann hielt er sie fest, während sie das Gesicht in der wunderbaren Wärme seines Hemds vergrub und zu schluchzen begann. Schon die Tatsache, dass dieses Hemd nach ihm roch, war ein gewaltiger Trost für sie. Das war ein Stück Wirklichkeit. David und das, was sie für ihn empfand, das war vorhanden, ohne Wenn und Aber.
Bernhard Kleinschmidt, Lars aus Christopher Goldens, The Ferryman. Chris, noch eine Frage zu der Handlung, zu der Story, die du uns da erzählst. Es tauchen tierisch viel tote Leute auf in dieser Geschichte, die vor allem aus dem Leben von David stammen. Was hat's denn mit denen auf sich?
David, in this story, quite a few dead people turn up. And these people come from the life of David. What about these persons?
Doesn't that happen to everybody?
Passiert das nicht jedem?
Okay.
No, it's it focuses on the idea. I mean, first of all, the ferryman has certain powers and abilities. And one of those is sort of to see the things that are our secrets and things we regret. And we all have secrets and regrets. And there, you know, there's a way to do something that's terrifying. But the best way to do that is to get inside the characters and inside the readers and make us think about the things where the places where we're vulnerable. And our secrets and regrets are the places we're vulnerable.
Jeder von uns hat Geheimnisse und hat Dinge, die er oder sie bedauert. Und der Fährmann hat gewisse Kräfte und eine dieser Kräfte ist, das in uns anzusprechen, was unsere Geheimnisse sind und was das ist, was wir in unserem Leben bisher bedauern. Und auch vom Schreiben eines Buches her, wenn das angesprochen wird, wenn diese Geheimnisse, wenn das, was wir bereuen, angesprochen wird, dann ist das was uns erschreckt.
Mehr wollen wir nicht jetzt verraten aus der Handlung, von der Handlung des Ferryman. Wir wollten jetzt vielmehr noch ein bisschen über das Büchermachen sprechen und über das Verlegersein. Chris, die Illustration für den Ferryman hat ja besorgt John Howe. Er ist, ich habe es schon gesagt, einer der künstlerischen Leiter gewesen von Peter Jacksons Hobbit und Herr der Ringe Trilogie. Wie hast du wahrgenommen die Arbeit von John Howe auf der Basis deines Textes?
So, what do you feel about John Howe's illustrations in relation to your text, Chris?
John did an extraordinary job, especially with the cover, but also he was able to bring in the things we've been talking about with his illustrations, the humanity and the vulnerability that goes along with the scary stuff.
Also John Howard hat großartige Arbeit geleistet, einerseits natürlich mit dem Coverbild, aber es ist ihm auch gelungen in seinen Illustrationen das darzustellen, worum es in diesem Buch geht, nämlich um unsere eigene Verwundbarkeit. Das hat er großartig visualisiert.
Und jetzt bitte ich unseren Special Guest sozusagen, der sich hier unauffällig die ganze Zeit neben uns verhalten hat, mit auf die Bühne, Olaf Buchheim vom Buchheim Verlag. Bitteschön. Sie müssen sich noch einen Stuhl besorgen, glaube ich. Das macht der Verleger von heute, macht das selber.
Chris, there will be some questions to Olaf now.
Jetzt ist Olaf mit dabei. Chris, wie war die Arbeit mit Olaf Buchheim?
Was? Yeah, sorry, it's you again, Chris. how was working together with Olaf?
In fact, I just posted about it online. Working with Olaf has been fantastic. I don't think I've ever worked with a more enthusiastic and more passionate publisher. It's been fantastic.
Also, ich habe es gerade auch gepostet. Die Zusammenarbeit war fantastisch. Ich habe noch nie mit einem so enthusiastischen und begeisterten Herausgeber zusammengearbeitet.
Ich glaube, Enthusiasmus und Begeisterung ist das Stichwort, weil du hast ja Kontakt mit Weltkonzernen, mit großen Konzernen, die massenweise Bücher raushauen, und das ist ja hier eher ein kleineres Geschäft, aber du sagst, er war enthusiastischer als so mancher von den alten Professionals.
So, enthusiasm seems to be the word here, because Chris, you have contact with big worldwide publishing houses, but of course in this case it's something really this is a small business, but it's a business that is led with enthusiasm.
Well, all you have to do is pick up that book and look at it. And yeah, and you'll see yeah. The care and the time and the effort that Olaf put into it. And honestly, he's done a better job of presenting the actual physical book than I think all but maybe one book I've had published in the United States. So You know, he really deserves all of the credit for how great that book looks.
Also man braucht das Buch nur anzufassen und anzusehen, um zu sehen, wie toll das geworden ist. Und ich würde sagen, also mit Ausnahme eines weiteren Buches, das von mir, das in den USA erschienen ist, ist das beste, das schönste, die schönste Ausgabe von meinen Büchern, die es gibt.
Ja. And I'd like to add one other thing, if I might, just to say that you know, there's a saying that you should begin as you mean to go on. And if this is a sign of Olaf beginning as he means to go on, I suspect there will be many, many more books from here on. And I'm proud to be here at the beginning.
Ja, es gibt so ein Sprichwort, das besagt, man soll so anfangen, wie man weitermachen will. Und wenn dieses Buch ein Zeichen dafür ist, wie Olaf weitermachen wird, dann ist zu erwarten, dass noch viele, viele schöne Bücher aus seiner Hand kommen werden.
Olaf Buchheim, schnapp dir mal so ein Mikrofon. Das Handmikrofon von dem Bernhard Kleinschmidt. Es gibt den Buchheim Verlag noch nicht lange. Warum gibt's den denn?
Den Buchheim Verlag gibt's tatsächlich nur wegen Christopher Golden. Und zwar im November 2015, um genau zu sein, habe ich Kontakt mit dem Christopher aufgenommen. Ich verfolge ihn schon eine Weile auf Facebook. Da sind wir verbunden sozusagen. Ich lese immer mit, er postet regelmäßig über seine Sachen. Und im November 2015 gab es eben auch mal eine Ankündigung von dem neuen Roman. Und ich sage, Mensch, Christopher, Herr Golden damals noch, Wie sieht's denn aus? Wieder ein tolles Buch und gibt's das denn endlich mal in Deutsch zu lesen? Ich habe ihm erklärt, ich bin seit den Mitte der 90er Jahre, da war ich mal ein Jahr an einer Highschool in Amerika, lese ich ihn. Ich habe ihn damals entdeckt. Ja, also vor Christopher Golden war, kam ein Stephen King nach dem nächsten und wo ich in den USA war, habe ich Christopher Golden entdeckt, weil er auch wirklich ganz tolle Horror- und Fantasy-Romane schreibt. Seitdem lese ich ihn, aber immer im englischen Original, weil es leider nur sehr, sehr wenige seiner wirklich tollen Romane in Deutsch gibt und übersetzt wurden. Von den angesprochenen Media-Tie-Ins, klar, sowas wird natürlich immer veröffentlicht, wenn eine Serie kommt. In den 90ern war das Buffy bei ihm sehr, sehr viel. Dann ist das natürlich weltweit auch bekannt, aber leider kennt man den Autor natürlich dazu eher weniger, weil man wegen der Serie. Und
dann hast du dir gedacht, würde ich gerne auf Deutsch lesen, gründe ich mal einen Verlag.
Ja, ich habe tatsächlich damals gefragt im November 2015, na gut, wenn es das nicht auf Deutsch gibt, wie sieht's denn aus? Willst du es mal riskieren mit mir? Bin absoluter Neuling, habe überhaupt keine Ahnung. Bin aber gern bereit, alles zu lernen, was notwendig ist, um das wirklich gut zu machen. Und er hat dann gesagt, und ich zitiere, I love the idea of being your first experiment. Ich mag die Idee, dass ich dein erstes Experiment bin. Und so ging es los.
Das war die Idee und was waren dann die konkreten Schritte? Wie macht man sowas dann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir damals auch gestellt. Ja, als das losging, dachte ich, okay, jetzt hat er ja gesagt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, habe geschlottert und gezittert und ich dachte, oh mein Gott, jetzt blamierst du dich aber richtig mächtig. Ja, und dann nach ein, zwei Wochen dann, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, kam dann ein Schluss, okay, jetzt hat er ja gesagt, aber jetzt möchte ich mich um gar keinen Fall blamieren und jetzt muss es richtig gut werden. Habe in dem Moment recherchiert, habe geschaut, wie funktioniert das überhaupt mit diesen ISBN-Nummern, was ist das eigentlich? Und habe dann geschaut, dass ich alles auf die Beine kriege. So in zwei Sachen. Ne? Das Organisatorische kann man sich aneignen. Das Zweite, es muss ein gutes Buch werden. Was braucht man eigentlich? Und in dem Moment bin ich drauf gekommen, okay, es muss gut übersetzt sein.
Bleiben wir beim Organisatorischen schnell und dann zu dem phänomenalen Personal, das du herangebracht hast. Ja. Was sind ganz konkret Schritte? Das Organisatorische. Ich sage, ich mache jetzt einen Verlag. Okay, Stoff ist da, ist auf Englisch, kriege ich irgendwie übersetzt. Was macht man dann? Muss man da sich im Handelsregister eintragen lassen? Erzähl uns mal wirklich aus der Verlagsgründerwerkstatt.
Okay, ja. Also ich bin schon seit knapp oder fast 15 Jahren selbstständig, komme aber aus der Werbebranche. Das heißt, auch für einen Verlag braucht man ein Gewerbe. Ne? In meinem Fall war das dann nicht mehr ganz so kompliziert. Eigentlich ist es auch sonst simpel, man geht aufs Gewerbeamt, meldet das Gewerbe an, hinterlegt die Tätigkeit, die man ausführen möchte und dann eben auch ausführen darf. Für die Bücher gibt es dann noch natürlich spezielle Vorgaben. Man braucht ISBN-Nummern, weil Bücher gelistet werden. Es gibt ein Verzeichnis, wo alle Bücher zum Beispiel drinstehen, das ist das VLB, das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Da muss man sich dann drum kümmern, dass das eben auch gelistet wird mit der entsprechenden ISBN beispielsweise. Und dann geht es aber auch schon an die konkrete Arbeit an dem Buch.
Ja. Und da hast du den Übersetzer von Peter Straub und Stephen King für dich gewinnen können. Du hast einen der künstlerischen Leiter der Herr der Ringe-Filme für dich gewinnen können. Was für ein Aufwand. Wäre es nicht auch eine Nummer kleiner gegangen?
Wäre bestimmt, aber wollte ich nicht.
Erzähl mal, wie hast du das gemacht?
Das ist das, wo ich vorhin ausgesetzt habe. Ich wollte, dass es dann gut wird. Und ich wollte, dass es schön wird. Ich wollte, dass es dem Werk gerecht wird. Ich wollte, dass der Respekt gegenüber Christopher Golden, ich wollte, dass der Respekt gegenüber diesem Buch zum Tragen kommt. Und da habe ich ein paar Wochen überlegt und recherchiert, wer übersetzt was, wer illustriert was. Und ich hatte wahrscheinlich mächtig Glück. Ich hatte genau zwei Wunschpersonen. Das war Stephen King Übersetzer, weil ich selber auch Stephen King halt super gern lese und dementsprechend auch das schon gelesen habe und weiß, wie der Schreibstil ist. Man muss sich vorstellen, also wie oft, wenn ich selbst Englisch gelesen habe, kommt es dazu, dass man sagt, oh, naja, lies mal lieber noch das englische Original. Es ist nicht ganz so flüssig geworden. Ne? Deswegen wollte ich, dass das jemand macht, der die Erfahrung hat, der das Wissen hat, auch amerikanische Redewendungen und Ausdrucksweisen zu übersetzen, dass die im Deutschen gut funktionieren und dass das Buch gut zu lesen ist. Und das war der Herr Kleinschmidt, meine erste Wunschperson. Er hatte Zeit, hatte Lust, hat es riskiert. Ja? Und der zweite war der John Howe. Als Illustrator, dessen Arbeit und dessen Schaffen mich schon seit Jahren fasziniert. Und auch bei ihm war es der Glück, ich kann es mir nicht erklären, aber auch ihm, er ist das Risiko eingegangen, hat gesagt, na gut, mache ich das. Na, und er hat Zeit gehabt.
Also reden mit den Leuten und auch ein bisschen mutig sein.
Genau.
Und jetzt gibt es da noch Buchmesse, klar, muss man sich wahrscheinlich auch nochmal reinfuchsen, ja, wie funktioniert das, wie wir einen Stand haben und so weiter. Und dann geht es ja um den Vertrieb, ne? Da muss das ja auch verkauft werden. Und es gibt noch die Dimension Kalkulation. Sagst du uns da noch ein Wort dazu? Vor allem, wie man die dann verkauft, die Bücher?
Ja, der Verkauf, es gibt immer verschiedene Vertriebswege, verschiedene Möglichkeiten. Man kann das direkt machen. Also Leute können mich anrufen, können auf die Webseite gehen, können das Buch bestellen. Das ist ein Direktvertrieb. Es gibt den Vertrieb über digitale Kanäle wie Amazon und andere Handelsketten und es gibt den analogen Vertrieb im Buchladen selber.
Kommt man da rein?
Das werde ich noch erfahren müssen,
ja.
Da das Buch jetzt Anfang der Woche auch erst fertig geworden ist.
Das ist ein brutales Geschäft.
Ja? Ich denke, das wird wirklich eine große Hürde, die noch zu bewältigen
ist. Das ist ein Haifischbecken. Die stationären Buchhandlungen.
Ist es tatsächlich, obwohl ich berichten darf, ich war natürlich in der Region schon selber unterwegs, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zeigt, was eigentlich zustande gekommen ist, dann sind die Leute begeistert. Die Kollegin aus der Buchhandlung hier in Leipzig war hin und weg. Bei Lehmanns darf ich gerne empfehlen. Sie hat gesagt, die Leute fragen nach Horrorgeschichten, sie kann aktuell gar keine richtigen, tollen Horrorbücher mehr empfehlen und sie war froh, dass mal wieder was ins Sortiment kommt.
Bei den großen Ketten, aber Thalia, Hugendubel und so, nochmal Haifischbecken, da kaufen sich die großen Verlage natürlich auch ein. Hier, wir möchten hier exponiert platziert werden. Die Power hättest du wahrscheinlich nicht, zu sagen, Thalia, ich brauche jetzt hier einen großen Ständer, wo meine Bücher drapiert werden.
Ja, die Geschichte habe ich auch schon gehört und ist mir auch schon erzählt worden, dass das natürlich dann über eine ganze Kette hinweg schwierig ist. Obwohl auch die Filialleiter beim Hugendubel hier in Leipzig, gibt es ja zwei, auch begeistert waren, haben sich das auch hingestellt. Also ich denke, dass man auch mit Qualität und mit einem guten Buch immer noch punkten kann und sich nicht unbedingt einkaufen muss. Das Problem an der Sache, was man bewältigt oder die Hürde, die man zu bewältigen hat, ist, die Buchhändler müssen davon erfahren. Mhm.
Letzte Frage, welche Hindernisse gab es denn zu überwinden bei diesem Projekt?
Die eigentlich kaum welche. Ich hatte ein ganz tolles Team mit Bernhard Kleinschmidt, mit Christopher Golden, mit dem John Howe, alle sehr professionell, mit meiner Lektorin, der Claudia Pietschmann. Die haben mich da an allen Ecken und Kanten unterstützt. Die einzige Hürde war ich selber, weil ich keine Ahnung hatte, wie alles funktioniert. Und ich während dieses ein und viertel Jahres, wie das Buch entstanden ist, im Prinzip alles von Grund auf lernen musste.
Da wird ja ein ganz neues Niveau aufgemacht. Es reicht heutzutage nicht mehr, Fan zu sein. Dann, wenn man Fan ist, und das Buch gibt es nur auf Englisch, man will es auf Deutsch haben, dann muss man gleich einen Verlag gründen. Olaf Buchheim, meine Damen und Herren. Großer Respekt. Zum Abschied noch eine Frage. Bernhard, bitte übersetze das zum Christopher Golden. Was ist das aktuelle Projekt, an dem du gerade arbeitest, Chris?
Chris, for closing, what kind of project are you working at the moment?
My latest novel is called Ararat, and that comes out in English around the world in next month. Actually, I have a copy right here, funnily enough, it just showed up.
It's a mountain in Turkey.
Yeah.
Yes, and Noah's Ark and a demon.
Also der Ararat ist der Berg an der türkisch-armenischen, glaube ich, Grenze, auf dem laut der Bibel die Arche Noah gestrandet ist.
Was war mit Demon?
And then, yeah, with the demon.
What about the demon?
And then my friend Tim Levin and I just finished an epic fantasy novel called The Blood of the Four, which will be out next year in 2018 from HarperCollins in the U.S., and still hoping for a German publisher, so you never know.
I know one.
Also er hat auch gerade ein Buch mit seinem vollendet, was mit seinem Freund Tim Levin zusammen. Das wird nächstes Jahr erscheinen. I didn't get the title. What is the title of the book with Tim Levin?
It's called The Blood of the Four, the number four.
The Blood of, oh, I understood floor, but it's not. Okay, also das Blut der Vier, das Blut der Zahl Vier, das wäre der englische Titel. Und er sucht noch nach einem deutschen Verleger und ja, Bastian hat gemeint, es gibt schon einen.
Ich kenne einen. Lassen Sie uns hier einen Punkt setzen, meine Damen und Herren. Nach Amerika, nach Bradford. Ganz, ganz lieben Dank. Thank you very much joining us here on Leipzig Book Fair. Christopher Golden, ladies and gentlemen.
Thank you. My pleasure. Thank you all very much for coming. I really appreciate the fact that people showed up.
Christopher Golden, ganz lieben Dank. Bernhard Kleinschmidt, dem Übersetzer der deutschen Ausgabe des Fährmanns von Christopher Golden. Ganz lieben Dank, Olaf Buchheim vom Buchheim Verlag. Es bedankt sich auch bei Ihnen Bastian Wirzjoch von MDR Kultur, das bin ja ich. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen letzten Buchmesse-Nachmittag hier in Leipzig. Genießen Sie es, geht erst nächstes Jahr weiter. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.